Die Top-Freizeittipps im Rheinland. Präsentiert von der DB Regio NRW. Ausflüge macht man mit der Bahn.
Ach, ist das nicht herrlich? Die Feiertage für Fußballfans sind angepfiffen worden. Die Heimeuropameisterschaft läuft. Ich muss dazu sagen, diese Folge hier wurde vor dem Eröffnungsspiel aufgezeichnet. Insofern kann ich euch leider nicht sagen, wie die deutsche Nationalmannschaft gestern, Klammer auf Klammer zu, ihr Eröffnungsspiel gespielt hat. Ob wir erfolgreich in das Turnier gestartet sind? Ich hoffe doch. Jedenfalls sind wir auch in dieser Folge eurer Top-Freizeittipps wieder in einer EM-Stadt hier bei uns in Nordrhein-Westfalen unterwegs, und zwar in Köln. Und in dieser Ausgabe dreht sich alles um die Frage, was könnt ihr Schönes in Köln erleben? Wir sind aber auch in den Städten drumherum. Was gibt es da zu entdecken? Mein Name ist Sven Jaworek, ich bin euer Host und ich freue mich, dass ihr wieder reinklickt. Oder vielleicht ja auch zum ersten Mal den Weg zu diesem Podcast gefunden habt. Ganz kurz noch zur Erläuterung. Unsere Freizeittipps haben nicht zwingend was mit Fußball zu tun. Aber, na klar, wenn wir über Köln sprechen und die EM in Köln stattfindet, dann müssen wir natürlich mit Fußball anfangen. Rheinland-Reporter Frank Waltel, Köln als EM-Gastgeberstadt, hat für Fußballfans einiges auf die Beine gestellt.
Ja, Heumarkt und Tanzbrunnen werden die zentralen Fanzonen in Köln. Am Rheinufer wird es auch ein großes Zeltlager für preiswertes Übernachten geben. Mein ganz persönliches Highlight, der kölsch-schottische Liederabend zum Mitsingen. Und bei den Spielen der Schotten und der Engländer in Köln gibt es aus Sicherheitsgründen noch zusätzlich ein großes Public Viewing am Rheinufer für über 30.000 Menschen. Denn die Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass die Fans Köln an diesen Tagen fluten werden, wenn nicht überfluten.
Also wer viel Getümmel haben will, der ist besonders an den Spieltagen in Köln bestens aufgehoben. Frank hat gerade den kölsch-schottischen Liederabend angesprochen. Da könnt ihr euch den 18. Juni merken. Schon ab 15 Uhr geht's da los am Tanzbrunnen. Wir bleiben in Köln und bleiben auch sportlich. Ich nehme euch jetzt mit direkt an den Rhein. Neben dem Schokoladenmuseum befindet sich das Sport- und Olympiamuseum. Da geht's von vorne bis hinten nur um Sport, auch um Fußball, aber auch viel um die Olympischen Spiele und ganz viele andere Sportarten, in denen wir erfolgreich sind oder waren.
776 vor Christus geht's hier los. Die ersten Olympischen Spiele der Antike. Nur Frauen und Männer, die unverheiratet waren, durften zugucken und an den Wettkämpfen teilnehmen. Das war sowieso nur den Männern erlaubt.
Man kann hier sehr viel lernen über die Geschichte des Sports, über seine vielfältigen Implikationen. Aber man darf gerne auch was erleben. Man kann hier ganz viel ausprobieren.
Die Olympischen Spiele von 1936 in Berlin, die werden hier auch thematisiert. Nie hatten zu diesem Zeitpunkt so viele Athleten teilgenommen. Nie waren so viele Zuschauer dabei. Und zum ersten Mal gab es auch einen olympischen Fackellauf. Die Fackel von damals gehört hier auch zu den Ausstellungsstücken. Es waren die Spiele des legendären Jesse Owens, von dem man hier ein Interview nachhören kann. Es waren aber eben auch Hitlers Propagandaspiele. Und hier gibt es ein altes Rennrad aus den 90ern. Das steht hier in so einem Windkanal und da ist es ausdrücklich erwünscht, sich mal draufzusetzen und mal in die Pedale zu treten. Das mache ich jetzt mal hier. So, und je schneller man in die Pedale tritt, desto stärker ist der Gegenwind. So, reicht auch. Nicht zu viele Kalorien verbrennen.
Noch ein Zusatztipp von mir. Am 18. Juni veranstaltet das Sport- und Olympiamuseum den Olympic Day. Der richtet sich speziell an junge Schulklassen. Ihr bekommt Führungen, trefft Olympiastars, könnt euch vielleicht auch das ein oder andere Autogramm holen und bei Talkrunden dabei sein. Das ist der Olympic Day am 18. Juni. Schaut bitte vorher online vorbei, wie das mit der Anmeldung noch läuft. So, bitte um Handzeichen. Wer von euch ist ein Ninja Warrior oder will einer werden? Oder denkt vielleicht, er sei einer? Hier kommt was für euch. Ihr kennt das Format aus dem Fernsehen. Sportliche Männer und sportliche Frauen legen einen Kraft- und Geschicklichkeitsparcours hin. Manchmal beim Seppen bleibe ich da so hängen und finde es schwer beeindruckend, was ihr da so aufs Parkett legt. Sowas könnt ihr in Köln auch machen. Auch wenn da keine Fernsehkameras laufen. In der Ninja Race Arena im Jump House in Köln-Ossendorf. Unser Reporter Matthias Wilhelm war vor Ort und hat sich das Ganze mal angeguckt. Sah das bei dir auch so gut aus wie im Fernsehen?
Das wäre schön gewesen. Sagen wir es so, ich bin sehr froh, dass es kein Videomaterial davon gibt. Spaß hat es auf jeden Fall aber trotzdem gemacht. Bei mir lief es mehr so wie bei diesem Kollegen hier.
Bin durchgekommen, aber wie ich durchgekommen bin, ist ein Rätsel.
Bei den ganzen Hindernissen hier kommt definitiv jeder irgendwann an seine Grenzen, egal ob Kind oder durchtrainierter Sportler, wo ich mich jetzt allerdings eher nicht dazu zählen würde. Sei es beim Balancieren über einen Balken, beim von unten an einem Netz entlang klettern oder beim Hangeln über einen Abgrund. Das war schon wirklich sehr anstrengend. Damit war ich aber nicht alleine, das ging auch einigen anderen so.
Parcoursbahn 3 ist ein bisschen zu schwer.
Die erste Bahn war sehr einfach, die zweite auch. Die dritte, da hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten, aber macht auch sehr viel Spaß.
Kläglich versagt.
Es ist noch kein Ninja Warrior vom Himmel gefallen. Tobt euch aus, viel Erfolg, viel Spaß in der Ninja Race Arena in Köln-Ossendorf. Ganz anderes Thema jetzt. Wie wäre es denn mit einem Trip in einen stillgelegten Atombunker mitten in Köln? Da seht ihr wie im Notfall über 2000 Menschen unter der Erde in einer U-Bahn-Station 2 Wochen lang hätten überleben können. Auf engstem Raum. Der Trip lohnt sich, sagt unser Reporter Konstantin Klostermann.
Hinter der blauen Stahltür beginnt eine andere Welt. Konzipiert wurde der Bunker für den Notfall eines Atomangriffs. Dann hätten 2500 Kölner dort theoretisch 14 Tage überleben können, sagt Bunkerexperte Robert Schwienbacher. In Fluren und Räumen mit ockergelber Wandfarbe.
Die Farbe, die wurde extra entwickelt von Psychologen, damit die Leute hier beruhigt werden, wenn man hier drin bin.
Alles andere als entspannend, die Schlafsituation. 84 Betten in einem Raum klingt eng und ist es auch.
Ich mach's mir mal gemütlich. Ja, gemütlich ist ja auch schon die Vokabel, die nicht passt. Der Kopf ragt oben raus, die Füße ragen unten raus und meine beiden Schultern hängen links und rechts auch über die Kante. Also Luxus sieht anders aus.
Natürlich ist der Bunker auch nicht auf Luxus, sondern für den Notfall angelegt. Schmale Flure, knapp 30 Grad, weil der Stromgenerator Wärme abgibt. So viel Platz wie in einer Feierabend-U-Bahn und nur eine Essensausgabe. Alle 2 Tage hätte es ein Essenspaket gegeben mit abgepackten Ravioli, Grießbrei und Schinkenwurst. Das Ganze hatte allerdings einen Haken.
Man sollte das alles kalt verzehren, es sollte hier nicht gekocht werden.
Denn das hätte Energie verbraucht und die hätte man für die Lüftungsanlage gebraucht. Robert Schwienbacher sagt heute, dieser Bunker hätte so nicht funktioniert. Es fehlte einfach zu viel fürs Gemüt.
Es gibt kein Kinderspielzeug, es gibt kein Musikprogramm für die Insassen, um die ein bisschen bei Laune zu halten, oder auch ein Gottesdienst war nicht vorgesehen. Also gegen das Durchdrehen der Menschen gab es wirklich nur wenige Sachen hier.
Wenn ihr den Bunker mal sehen wollt, dann könnt ihr euch für eine Führung anmelden. Den Link dahin bekommt ihr bei den Freizeittipps auf unserer Instagram-Seite oder auch bei uns auf Facebook. Und damit verlassen wir erstmal Köln und gucken uns ein paar Städte drumherum an, in denen ihr natürlich auch viel erleben könnt. Es gibt ja die Eifel, es gibt das Siebengebirge, es gibt das Bergische Land mit seinen vielen Erlebnisangeboten. Das hier in diesem Podcast ist selbstverständlich nur eine ganz, ganz kleine Auswahl. Ich würde vorschlagen, lasst uns zuerst mal nach Bonn schauen. Auch so eine Stadt, die von Nicht-Einheimischen oft unterschätzt wird. Bonn hat vor kurzem noch groß gefeiert. 75 Jahre Grundgesetz. Warum da? Weil in Bonn das Grundgesetz damals ausbaldowert und unterschrieben wurde. Von daher lohnt es sich, Bonn mal aus historischer Sicht zu erleben. Eine Empfehlung ist das Museum König. Rheinland-Reporter Erik Sommer, das ist ein historischer Ort.
Hier im Museum König kam am 1. September 1948 der Parlamentarische Rat zum ersten Mal zusammen. Also die Menschen, die unser Grundgesetz geschrieben haben. Bonn hatte nach dem Weltkrieg nämlich kein anderes repräsentatives Gebäude, also ein prunkvolles Gebäude. Also ging man hier rein in den Lichthof, den großen Saal. Und Sven, ich habe dir mal einen Fernsehausschnitt mitgebracht von 1948. So klang das damals.
Im Alexander-König-Museum in Bonn wurde der erste Zusammentritt des Parlamentarischen Rates mit einem feierlichen Festakt vollzogen.
Den Parlamentarischen Rat gibt es im Museum König natürlich nicht mehr. Dafür entdeckte er ganz viele ausgestopfte Tiere, Giraffen, Vögel, Elefanten, Löwen, Insekten, Schlangen. Gerade wenn ihr Kinder so ab 7, 8 Jahre habt, ist das super interessant. Sehr schön alles in Szene gesetzt, auch sehr multimedial. Ihr könnt zum Beispiel an einer Station eine Heißluftballonfahrt machen. Da setzt ihr so eine VR-Brille auf und hebt dann ab. Und ich selbst war nach meinem ersten Besuch echt überrascht, wie cool das da ist. Das Museum König in Bonn. Und Stichwort Bonn historisch. Bonn war ja mal unser politisches Zentrum. Da steht die Bundespräsidentenvilla. Da gibt's das ehemalige Bundeskanzleramt, den ehemaligen Bundestag. Wiederum, Erik Sommer, unser Reporter, empfiehlt euch eine der vielen unterschiedlichen Stadtführungen durchs politische Bonn. Eine Tour dreht sich zum Beispiel um Spione. Ist ja ein Thema, das aktueller ist denn je. Und war eben auch schon Thema in der Bonner Republik. Die Guillaume-Affäre rund um Willy Brandt ist sicherlich die bekannteste Spionage-Story, die wir hier so kennen. Unser Tipp, wenn euch das interessiert, macht mal eine Spionageführung durch Bonn mit. Erik, habe ich das richtig verstanden, dass die Stadtführer da wirklich richtige Spionagefälle nachspielen?
Ja, Sven, also Hollywood kann einpacken. Ich habe mich auch mit zwei Stadtreisenden getroffen, mit Britta Bücher und Norbert Volkert. Frau Bücher, Sie wollten unbedingt, dass wir uns am Bundesrechnungshof treffen heute. Wieso?
Ja, der Bundesrechnungshof ist eine der Stationen der Spionagetour, wo allerdings unsere Teilnehmer selber hinfinden müssen, weil es ist keine reguläre Stadtführung, wo einer vorne weggeht und die Gruppe hinterher, sondern unsere Teilnehmer müssen auf der Jagd nach brisanten, verloren gegangenen Geheimdokumenten selber ihren Weg durch Bonn finden. Und eine Station ist eben der Bundesrechnungshof.
Und eine Station, haben Sie mir gerade eben auch schon gesagt, sind Sie, denn Sie spielen eine zwielichtige Person.
Es gab damals in der Zeit des Kalten Krieges in der Spionage, die ja unter den beiden deutschen Staaten auch stattgefunden hat, eine besondere Masche. Und zwar nannte man das die Romeo-Masche. Da wurden ostdeutsche Agenten angesetzt auf westdeutsche alleinstehende Sekretärinnen und denen wurden eben von diesen Romeo-Agenten Liebesverhältnisse vorgespielt, sodass die Sekretärinnen dann bereit waren, hochgeheime Informationen preiszugeben.
Und da kommen Sie ins Spiel, Frau Bücher.
Da komme ich ins Spiel. Ja, ich bin ein solcher Romeo-Fall, in der Tat.
Man merkt auch direkt, Sie schlüpfen direkt quasi in die Rollen, die Sie spielen. Woran glauben Sie, liegt das, dass die Spionagedichte in der Bonner Republik doch irgendwie sehr hoch war? Lag das daran, wie man immer sagt, dass die Menschen so gemütlich waren hier?
In der Tat, es gibt eine sehr schöne Anekdote, wo ein Mitarbeiter in einem Ministerium hier tatsächlich am Kopierer stand und hochgeheime Dokumente kopiert hat. Und der Chef im Scherz sagte, ach ja, sowieso, Sie kopieren jetzt aber nicht hier für die DDR. Und also nein, nein. Und zwei Jahre später ist der entsprechende Herr tatsächlich aufgeflogen. Also das so ein bisschen ein Urvertrauen hat es dann hier in Bonn auch gegeben.
Sie machen häufig diese Spionagetouren. Einmal die Woche, sagten Sie. Herr Volpert, wo kann man sich melden bei Ihnen?
Ja, zum einen kann man sich bei uns im Büro melden, im Stadtreisenbüro, oder man ruft einfach ganz klassisch an.
Und das Gute ist, bei Ihnen geht kein Spion ans Telefon, richtig?
Das weiß man nicht.
Die Spionageführung durch Bonn, ihr könnt auch online mal nachgucken. Stadtreisen-bonn.de wäre die Adresse. Stadt bitte mit TT. Er hört sich nach langer deutscher Geschichte an und ist eines der beliebtesten Ausflugsziele in Nordrhein-Westfalen. Der Drachenfels am Rhein. Ein Berg, auf den ihr auch mit der Zahnradbahn kommt. Ihr genießt da oben einen perfekten Blick, habt eine Gastro auf dem Weg auf den Drachenfels, habt das Schloss Drachenburg, die Nibelungenhalle. Ihr könnt den ganzen Tag dazu bringen. Rheinland-Reporter Sebastian Derix macht den Check.
Warum hin?
Weil die Aussicht einfach toll ist. Gleichzeitig kann man sich entweder sportlich betätigen oder man fährt mit der ältesten Zahnradbahn, die in ganz Deutschland noch in Betrieb ist.
Was kostet's?
Die Fahrt hoch und runter mit der Bahn kostet 10 Euro für Erwachsene und 5,50 Euro für Kinder. Kinder können in den Ferien auch auf dem Rücken eines Esels reiten, allerdings nur bis zum Schloss Drachenburg. Hier kostet der Ritt 15 Euro. Eine Kinderportion Chicken Nuggets mit Pommes im Restaurant auf dem Plateau gibt's für 4,50 und das Schnitzel Wiener Art für Erwachsene kostet 11 Euro.
Wer hat Spaß dann?
Familien mit etwas jüngeren Kindern auf jeden Fall. Burg, Schloss und Esel sind auf jeden Fall spannend und auch die Zahnradbahn macht große Augen. Für Teenies wird's da schon etwas schwieriger. Allerdings, Wandern wird ja inzwischen bei jungen Leuten auch immer beliebter.
Muttis Tipp.
Wer Verpflegung mitnimmt, kann sich auf dem Drachenfelsplateau niederlassen und braucht nicht ins Restaurant zu gehen. Wer den Weg nach oben zu Fuß bewältigt, sollte aber auf jeden Fall etwas zu trinken einpacken. Für den Weg sind auch ordentliche Schuhe nützlich. Wer vom Plateau aus den Rundblick per Fernglas genießen möchte, muss sich entweder eins mitbringen oder genügend Kleingeld für die fest installierten Geräte einstecken.
Das geht hier zack, zack und Schlag auf Schlag. Vom Siebengebirge geht's jetzt nochmal ab in die nördliche Eifel. Es bleibt idyllisch in den Top-Freizeittipps. Der Ruhrstausee in der Nordeifel, der gehört zu den größten Stauseen, die wir hier haben in NRW. Ihr könnt da segeln, sogar surfen, ihr könnt da baden, aber auch mit dem Mountainbike oder auf einer Wanderung den See umrunden. Und wenn ihr vom Ruhrstausee ein paar Kilometer flussabwärts wandert oder fahrt, Rheinland-Reporter Daniel Dehling, dann kommt ihr an einer ganz besonderen Burg vorbei, die Burg Niedecken.
Und Burg Niedecken aus dem 12. Jahrhundert ist eine Burg der Gegensätze mit Sternenrestaurant, aber auch mit dem nach eigenen Angaben ältesten Biergarten der Welt. In seiner heutigen Form zwar noch ganz neu, aber Betreiber Herbert Brockel sieht es auch eher mit einem Augenzwinkern.
Also der Fürst von Jülich hat damals schon bei der Erbauung der Burg sein Bierchen hier geschlabbert. Ob es nur das Feierabendbier war, ist uns nicht überliefert, aber ein guter Gag. Und wenn sie ältesten Biergarten Deutschland eingeben, kommt sofort der Bayerische Burgbiergarten.
Also mich habt ihr. Ich habe auch mal geguckt, im September gibt es vor der Burgkulisse auch wieder Live-Musik im Rahmen des Musikfestivals. Da kommen unter anderem The Boss Hoss und Ronan Keating. Also ich denke, damit haben wir euch wieder viele Erlebnistipps geliefert. Mein Name ist Sven Jaborek. Ich hoffe, es war was dabei für euch und wünsche euch viel Spaß bei allem, was ihr anstellt.
Die Top-Freizeittipps im Rheinland. Präsentiert von der DB Regio NRW. Ausflüge macht man mit der Bahn.